Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute da sind. Wer von Ihnen war gestern Abend da? Ah, doch, die allermeisten. Dann wissen die meisten, dass wir gestern gelernt haben, dass der Tag nicht um Mitternacht beginnt, sondern wenn die Sonne untergegangen ist. Und wir haben gestern auch gelernt, dass der Samstag, der siebte Tag der Woche, der biblische Ruhetag, der Sabbat ist, den Gott durch Jesus Christus bei der Schöpfung eingesetzt hat für alle Menschen, den er dem Volk Israel gab mit dem gesamten Evangelium, dass sie ein Licht sein sollten für alle Menschen, den er auf die 10 Gebote geschrieben hat mit seinem eigenen Finger, den Jesus auf dieser Erde selbst gehalten hat, an dem er in den Gottesdienst gegangen ist, von dem Jesus gesagt hat, dass er auch nach dem Kreuz noch gelten würde, den die Apostel gehalten haben und von dem die Bibel sagt, dass wir in der Ewigkeit ihn Sabbat für Sabbat halten werden. Gesegneten Sabbat. Denn heute Abend beginnt bereits der Sabbat. Mit dem Sonnenuntergang haben wir die heiligen und gesegneten Sabbatstunden jetzt ganz praktisch für uns. Und ich wünsche uns, dass diese Stunden tatsächlich ein besonderer Segen sein werden. Nicht nur heute Abend, sondern auch morgen, wenn wir hier einen Gottesdienst haben werden, dann auch gemeinsam essen werden und auch am Nachmittag noch das eine und andere hören werden. Nun, wir haben auch heute die Gelegenheit, wieder ein paar Fragen beantwortet zu bekommen aus dem Wort Gottes. Wir haben 3 kurze Fragen, die sehr interessant sind. Die erste Frage ist eine Frage, die sich auf die Schöpfung, auf den Schöpfungsbericht bezieht, nämlich woher kam das Licht, wenn doch die Sonne samt Mond und Sterne erst am 4. Tag geschaffen worden sind? Sagt die Bibel ja nicht im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann am 3. Tag heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, aber erst am 4. Tag heißt es, dass Gott sprach, es werden Lichter in der Himmelsausdehnung und dann hat er die beiden großen Lichter gemacht. Und Leute fragen sich, wenn die Sonne erst am 4. Tag da war, woher kam das Licht? Nun, die Bibel macht sehr deutlich, dass es auch vor der Schöpfung nicht stockfinster im Universum gewesen sein muss. Also die Idee, dass alles dunkel war und Gott irgendwann nach Ewigkeiten auf die Idee kam, man könnte ja auch Licht erfinden, das ist Unsinn. Denn die Bibel sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Also Gott selbst ist Licht. Die Bibel sagt auch, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Das heißt, er dort, wo er ist, ist überall Licht und die Bibel sagt auch, dass er Licht trägt. Das heißt, bevor Gott die Welt geschaffen hat, dort im Universum, wo auch die Engel waren, da war alles Licht. Deswegen heißt er unter anderem auch der Luzifer. Deswegen hieß der Luzifer Luzifer, weil er der Lichtträger war. Gott hat also das Licht am ersten Tag nicht erfunden. Gott selbst ist Quelle des Lichts. Und was eigentlich passiert ist, dass Gott, als er die Welt, diesen Planeten geschaffen hat, nach dem Fall Luzifers im Himmel und nach dieser großen Dramatik, wo ein Drittel der Engel aus dem Himmel geworfen worden sind, hat er die Erde geschaffen und anhand der Erde illustrieren wollen, wie er selbst ist und wie durch sein Wort selbst aus Finsternis wieder Licht werden kann. Das heißt, er hat quasi wie in einem Gleichnis diese Erde zunächst einmal finster sein lassen für eine gewisse kurze Zeit. Deswegen sagt die Bibel, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und dann hat Gott gesagt, es werde Licht durch sein Wort. Es braucht keine Sonne und keinen Stern und auch keine Glühbirne, damit Gott Licht produzieren kann. Es braucht einzig und allein sein Wort. Das Interessante ist jetzt, dass Gott innerhalb dieses Schöpfungsberichtes in diesem Schöpfungsakt verschiedene Prinzipien illustriert, unter anderem auch das Prinzip des Delegierens. Also das, was Gott an den ersten 3 Tagen aus sich selbst heraus tut. Er sendet Licht und er beleuchtet die Erde. Das delegiert er ab dem vierten Tag an Himmelskörper, die er eigens dafür schafft. Er schafft Sonne, Mond und Sterne und gibt ihnen jetzt die Aufgabe, das Licht auf die Erde zu leuchten, das er selbst zuvor schon vollkommen auf die Erde hat leuchten lassen können. Als Illustration für alle Zeiten, dass wenn Gott einem Menschen oder einem Wesen eine Aufgabe gibt, dass diese Aufgabe Gott selbst auch ausführen konnte. Das Problem war ja, dass der Luzifer dachte, dass er so toll ist, dass er Leben in sich selbst hat. Aber das Licht vom Luzifer, das hatte Gott ihm gegeben. Auf die gleiche Art und Weise sagt uns auch die Bibel, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, aber dann sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben die Aufgabe, das Licht, das schon vor uns da war, das Licht des Evangeliums auf diese Welt oder dieser Welt weiterzugeben. Aber diese Aufgabe könnte Gott auch, ganz ehrlich gesagt, ganz gut ohne uns tun. Aber er delegiert diese Aufgabe weiter. Und das hat er illustriert an dieser interessanten Tatsache, dass das Licht am ersten Tag geschaffen worden ist, aber Sonne, Mond und Sterne erst am vierten. Diese Idee des Delegierens findet man übrigens im Schöpfungsbericht an vielen Stellen. Gott sagt immer, nicht wahr, das Licht soll Tag heißen und das Wasser soll Meer heißen. Aber als ein Mensch da ist, gibt er dem Menschen die Aufgabe, die Tiere zu benennen. Gott ist jemand, der die Aufgaben nicht an sich reißt, sondern sie gerne abgibt. Ein interessantes Prinzip, das wir von ihm lernen können. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, gehört auch zu den beliebten Fragen, die immer und immer wieder gestellt werden und über die etwas Verwirrung herrscht. Wie ist es mit der sogenannten Kremation? Darf man als gläubiger Christ, der Bibel folgen möchte, es zulassen, dass wenn man tot ist, man kann ja dann nichts mehr selbst tun, aber kann man das vorher zulassen, dass der eigene Körper verbrannt wird? Ist es nicht angemessener, dass man richtig begraben wird mit einem Erbbegräbnis oder wie auch immer? Ist das überhaupt rechtens, dass man als Christ sich verbrennen lässt? Das wird manchmal sehr kontrovers und emotional diskutiert. Interessanterweise äußert sich die Bibel an zwei Stellen zu diesem Thema. Die erste Stelle findet sich beim kleinen Propheten Amos, der gehört zu den kleinen Propheten, nicht weil er klein an Größe war oder klein an Bedeutung, sondern weil sein Buch relativ klein ist, wie das der anderen 11 kleinen Propheten. In Amos 2, Vers 1 heißt es, so spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Also hier wird es den Moabitern übel angerechnet, dass sie aus irgendeinem Grund, den wir nicht genau kennen, die toten Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben. Das sieht jetzt so aus, als ob das negativ gewesen wäre an sich. Herzlichen Dank. Es gibt aber eine andere Stelle, die zeigt, dass es offensichtlich nicht so grundsätzlich negativ bewertet wird in der Bibel. Und diese Stelle findet sich in 1. Samuel am Ende des Buches in 1. Samuel 31. Dort wird die Geschichte erzählt von Saul, dem ersten König oder dem ersten König bei ganz Israel, der dann so schlimm gefallen ist und am Ende ohne Gott gelebt hat und dann in der Schlacht gegen die Philister umgekommen ist, weil er sich selbst getötet hat. Eine ganze dramatische Geschichte. Und die Philister, die den Leichnam des Sauls jetzt erobert hatten, wollten aus lauter, wie soll man sagen, aus Bosheit diesen Leichnam als Trophäe ausstellen. Und es heißt hier dann dann heißt es in Vers 11 in Kapitel 31, als aber die Einwohner von Jabes in Gilead hörten, was die Philister Saul getan hatten, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname seiner Söhne von der Mauer von Bethschan und sie kamen nach Jabes und verbrannten sie dort und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske und von Jabes und fasteten 7 Tage. Was war passiert? Die Philister hatten den Leichnam von Saul entdeckt und hatten ihn zur Schau an die Stadtmauer gehängt, um sich sozusagen lustig zu machen über den toten König Israels. Und da gab es jetzt Menschen in der Stadt Jabes. Und die Einwohner von Jabes hatten eine große Dankbarkeit gegenüber von Saul, weil der in seinen frühen Jahren, als er noch treu zu Gott war, damals relativ am Beginn seiner Königsherrschaft die Stadt Jabes gerettet hatte vor dem Angriff der Ammoniter. Also die Bewohner von Jabes hatten so zeitlebens irgendwie das Gefühl, sie waren dem Saul zu Dank verpflichtet. Und selbst als er dann abgefallen war und als er ohne Gott noch lebte und jetzt diese schlimme Niederlage gehabt hat, waren sie trotzdem der Meinung, weil er uns damals vor Jahrzehnten so geholfen hat und so gerettet hat, wollen wir ihm ein ehrenvolles Begräbnis ermöglichen. Und interessanterweise berichtet die Bibel, dass sie gerade als Ausdruck der Hochachtung vor dem König Saul seine Gebeine dann verbrannt haben. Was können wir daraus schlussfolgern? Dass es im alten Israel also nicht automatisch als negativ galt, wenn ein Leichnam auch verbrannt worden ist. Wenn man das Ganze jetzt von einer rein biologisch-physikalischen Betrachtungsweise anschaut, dann ist es natürlich so, dass von den allermeisten Menschen, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt, sowieso nicht viel übrig geblieben ist. Ja, also wenn man jetzt noch die molekularen Überreste von Adam suchen wollte oder von Abraham oder von David, da ist nicht mehr wirklich was übrig. Ob das Ganze jetzt von alleine zerfällt oder verbrannt wird, viele Märtyrer sind verbrannt worden. Und das stellt für Gott überhaupt gar kein Problem dar. Und auch die Begräbnisweise, die so im christlichen Abendland sich jetzt eingebürgert hat, ist ja nicht unbedingt die Begräbnisweise, die es in der Bibel gab. Damals gab es mehr Felsengräber. Heute werden Menschen oft dann ja unter der Erde begraben. Also in diesem Sinne gibt es in der Bibel kein klares Verbot gegen solche Begräbnisarten. Und man sollte hier also diese Sache nicht zu dogmatisch sehen. Vielleicht so viel als Antwort darauf. Die letzte Frage, bevor wir dann gleich in unser Thema steigen, ist gestellt worden, wie ist es mit Menschen, die von Jesus nie etwas gehört haben? Können die auch in den Himmel kommen? Und die Antwort ist relativ einfach, nämlich ja. In Johannes 3, Vers 16 heißt es ja bekanntermaßen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Idee ist, dass jeder Mensch, der Glauben hat, gerettet werden kann. Also echten biblischen Glauben. Ist es jetzt also notwendig, zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um gerettet zu werden? Wer würde sagen, das ist notwendig? Okay, wer würde sagen, das ist nicht notwendig? Wer würde sagen, ich weiß nicht genau. Nun, Fakt ist, wenn man Abraham fragen würde, der hätte noch nie was von Jesus gehört und er wusste auch nicht, dass Jesus an einem Kreuz sterben würde. Abraham wusste nur Zeit seines Lebens, irgendwann kommt mal jemand, der wird für meine Schuld sterben. Wie, wann und wie der heißen würde, hatte Abraham keine Chance zu wissen. Das bedeutet, niemand wird gerettet, weil er weiß, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. In der Tat werden viele Menschen nicht gerettet sein, die geglaubt haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das heißt, wenn die Bibel von Glauben spricht, meint sie nicht das Wissen von einer Person, das Wissen von einem Ereignis, sondern sie meint eine Grundsatzeinstellung. Paulus sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Er zitiert dabei aus Habakuk 2, Vers 4. Paulus zitiert das im Römerbrief, in der klassischen Definition des Evangeliums und sagt, jeder, der diesen Glauben hat, der aus dem Glauben lebt, der wird gerettet. Nun, Jesus hat etwas sehr Ähnliches gesagt. Jesus hat in Matthäus 4, Vers 4, in der ersten Versuchung, als der Satan zu ihm kam, gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die Idee ist also, wenn der Gerechte aus Glauben lebt, und Jesus sagt, der Mensch lebt aus jedem Wort Gottes, dann ist wahrer Glaube letztlich, dass ich aus all dem lebe, was Gott mir zeigt. Das ist natürlich erst einmal primär sein Wort. Es gab aber Zeiten in dieser Welt, als es das Wort Gottes geschrieben noch gar nicht gab. Ja, Henoch oder Abraham hatten keine schriftlichen Offenbarungen des Wortes Gottes, von denen wir irgendwie wissen könnten. Die gab es damals noch nicht. Und trotzdem hatten sie Glauben, weil Gott auf anderen Arten und Weisen zu ihnen gesprochen hat und mit ihnen kommuniziert hat. Zum Teil durch Träume, zum Teil durch Visionen, Erscheinungen. Gott kommuniziert durch Umstände. Er kommuniziert durch seinen Heiligen Geist, der an unserem Gewissen arbeitet. Er kommuniziert durch die Schöpfung. Und damit sind einige Dinge angesprochen, die jeder Mensch, egal wann er gelebt hat und egal wo er gelebt hat, erleben kann. Deswegen sagt die Bibel, dass alle ohne Entschuldigung sind, denn durch die Betrachtung der Natur können sie zwei Dinge erkennen, dass es Gott gibt und dass er Kraft hat. Das sagt Paulus in Römer 1, Vers 20. Vielleicht können wir das kurz noch einmal hier lesen in Römer 1. Und dort Vers 20 sagt er, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch kann also etwas über Gott wissen. Und weil das so ist, schlussfolgert Paulus dann als Antwort auf diese Frage in Römer 2 und dort Vers 14. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, und bei Paulus meint Gesetz eigentlich das gesamte Alte Testament, die Bibel sozusagen, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen und auch entschuldigen. Heißt auf Deutsch, im 7. Jahrhundert vor Christus gab es Maya in Mexiko, die durch den Urwald gerannt sind und von denen vielleicht ein paar durch das Beobachten der Natur und durch das Wirken des Geistes Gottes an ihrem Herzen zu dem Schluss gekommen sind, es ist nicht gut zu töten. Und es wäre auch keine gute Idee, meiner Frau untreu zu sein. Und wenn es dort einige von diesen Mayas gab, die diesem Wirken des Geistes an ihrem Herzen Raum gegeben haben und die entsprechend ihrer Erkenntnis das umgesetzt haben, was sie wussten, kann Gott sie aufgrund ihres Glaubens in den Himmel dann nehmen. Das heißt, da wird es dann bei der Wiederkunft einige Leute im Himmel geben, die wissen gar nicht, warum sie da sind. Erstmal, ja. Den wird Gott erst einmal erklären müssen, dass es einen Erlösungsplan gab, nicht wahr? Und das, was sie quasi, ohne es intellektuell genau erklären zu können, umgesetzt haben, wird er ihnen dann alles genau erklären. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das sein wird. Da freue ich mich schon drauf. Da möchte ich dabei sein. Das heißt allerdings nicht, dass alle Heiden gerettet werden, denn die meisten Heiden haben wahrscheinlich heidnisch gelebt. Nicht wahr? Deswegen heißen sie auch Heiden. Wenn schon aus der Christenheit und im Volk Israel, wenn wir allein die Bibel anschauen, eher es eine Minderheit war, die wirklich echten Glauben hatte, trotz allem Wissen, sollten wir nicht meinen, dass dann alle Heiden ohne Bibel plötzlich enormen Glauben gehabt haben, sondern vermutlich ist es eher die Minderheit auch der Heiden, genauso wie es die Minderheit dann meistens im Volk Gottes gewesen ist. Aber Glaube ist etwas, das jeder Mensch haben kann. Und die Bibel sagt, dass Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Herzlichen Dank für diese Fragen. Wir werden jetzt nur noch wenige Gelegenheit haben, Fragen zu beantworten. Nutzen diese Chance, schreiben Sie Ihre Frage auf die Feedbackzettel, und dann werden wir morgen und Sonntag die Gelegenheit noch haben. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Jetzt wollen wir uns dem Thema von heute zuwenden, das trojanische Pferd der Tradition, als der Teufel Christ wurde. Bevor wir beginnen, wollen wir auch heute Abend mit einem Gebet starten. Sie können dazu sitzen bleiben, und dann geht's direkt mit dem Thema los. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend an diesem beginnenden Sabbat dein Wort studieren können, um zu erkennen, was die Prophetie uns zeigt, um zu sehen, was wir aus der Geschichte lernen können, aber vor allem um dich und dein Wort besser kennenzulernen. Wir möchten dich bitten, dass du an uns wirkst, uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in dir ist, und dass wir näher zu dir gezogen werden. Halte du alles Störende fern, lass die Wahrheit zu uns sprechen und hab Dank, dass du dich uns offenbaren möchtest. Im Namen unseres Erlösers, Schöpfers und Hohen Priesters, Jesus Christus. Amen. Ich glaube, es war am ersten Abend, als ich Ihnen erzählt habe, dass ich aus dem wunderschönen, kleinen, mecklenburgischen Neubuko komme und dass Neubuko einen berühmten Sohn hat. Ja, einen berühmten Menschen, der in Neubuko geboren worden ist, nämlich Heinrich Schliemann, der Entdecker von Troja. Und heutzutage ist man sich gar nicht mehr so sicher, ob er wirklich Troja entdeckt hat. Fakt ist, er hatte große antike Siedlungen entdeckt, die er für Troja hielt. Die Wissenschaft heute streitet sich, ob es dieses Troja, wie es Homer in seinen Epen beschreibt, überhaupt jemals so gegeben hat. Vielleicht hieß die Stadt auch ganz anders. Diesen trojanischen Krieg wird es wohl so nicht gegeben haben. Da streiten sich die Geschichtswissenschaftler und schlagen sich die Köpfe ein. Aber die Geschichte ist, ob sie jetzt historisch korrekt von Homer überliefert ist oder eher legendenhaften Charakter hat, ja doch recht gut bekannt. Alle Griechen unter der Führung von Agamemnon und den anderen großen Helden wie Achilleus, die hatten sich verbündet, um die Stadt Troja an der Westküste der heutigen Türkei zu erobern. Und das scheiterte lange Zeit, bis die Griechen zu einer List griffen. Und Sie kennen vermutlich die Geschichte, die Griechen haben sich zurückgezogen, so berichtet es Homer in seinen Epen, und sie haben den Eindruck erweckt, als würden sie aufgeben, und haben dann ein Holzpferd, ein riesiges, überdimensionales Holzpferd konstruiert. Die Bewohner von Troja, die vermutlich so eine Art vom Volk der Luvier gewesen sind, wie man heute vermutet, die haben geglaubt, dass dieses Pferd möglicherweise ein Geschenk der Götter sei oder zumindest irgendwie zu ihrer Ehre nutzen würde, und man entschloss sich, dieses hölzerne Pferd in die Stadt hineinzubringen. Das war natürlich die dümmste Entscheidung, die sie treffen konnten, denn dieses hölzerne Pferd sah von außen ganz interessant aus, aber innen drin war es voller Kämpfen der Griechen. Und als dann, so berichtet Homer, nicht wahr, die Sonne unterging, stiegen die Griechen alle hier aus ihrem Versteck. Der Feind war quasi durch die Hintertür, durch dieses berühmte trojanische Pferd hineingedrungen, und was man von außen nicht geschafft hatte, gelang jetzt durch das von innen heraus Kämpfen. Troja fiel, und der Rest ist dann Geschichte oder Legende, je nachdem. Diese Geschichte hat Menschen immer wieder beflügelt, und sie ist eine gute Illustration für die Taktiken des Teufels. Wir haben ja schon gesehen, dass der Teufel meistens eben nicht sagt, hallo, guten Abend, ich bin der Teufel, ich möchte Sie verführen. Er hat den Engeln erzählt, dass er für Gott sei und dabei ein Drittel verführt. Er hat der Eva nicht gesagt, ich bin der Satan, sondern sich als ein Geschöpf Gottes verkleidet, als Schlange. Die Bibel sagt uns, dass er sich als Engel des Lichts ausgibt. Und um ihn und sein Wirken auch in der Geschichte und in der Kirchengeschichte sicher bestimmen zu können, brauchen wir die biblische Prophetie. Wir können uns nicht auf unsere Sinne, auf unsere Erfahrung, auf unsere Meinung verlassen. Es ist die biblische Prophetie, durch die Jesus mit seinem Heiligen Geist durch sein Wort zu uns spricht, wo wir die Taktiken und die Manöver und die Hinterlist des Satans offenlegen können. Wir haben ja schon einige Prophezeiungen aus dem Buch Daniel studiert, zum Beispiel ziemlich am Anfang unserer Vortragsreihe diese Vision von Daniel 2 mit den Weltreichen, die so eindrucksvoll gezeigt hat, dass der Daniel durch Gottes Geist die Weltgeschichte bis in unsere Zeit kannte. Wir haben dann auch vor kurzem uns mit der Vision aus Daniel 8 beschäftigt, wo wir gesehen haben, wie auch dort Weltreiche mit Namen benannt worden waren. Und heute wollen wir uns noch eine Vision von Daniel anschauen, die noch ein paar Jahre vor Daniel 8 gegeben worden war und die auch zu den großen, wichtigen Gesichten zählt, die uns zeigen, was in dieser Welt passiert ist und große Bedeutung hat für die Zukunft, wie wir dann noch sehen werden. Daniel berichtet selbst, dass er hier einen Traum gehabt hat. Während Daniel 8 ein sogenanntes Gesicht war, wo er also eine Vision hatte, etwas gesehen hat, während er wach war, war Daniel 7 ein Traum, ähnlich wie auch Daniel 2 ein Traum war vom Großkönig von Babylon, Nabukadnezar II. In Daniel 7, Vers 1 heißt es, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Er sah das Meer. Und das spricht mich an, denn ich komme von der Küste, ich kenne das Meer. Das Meer kann sehr spannend sein, es kann aufgewühlt sein, vor allem, wenn dort viel Wind ist. Wir sagen, es herrscht eine steife Brise an der Küste. Und entsprechend war dieses Meer sehr aufgewühlt. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Daniel sieht ein Meer, er sieht Wind, dass der orkanartig dieses Meer aufwühlt und als die Wellen so hoch schlagen und sich überschlagen, sieht er, wie aus dem Meer vier merkwürdige Tiere herauskommen, die er jetzt einzeln beschreibt. Er sagt dann, was die Bedeutung ist. Denn das Ganze ist, wie wir auch in den anderen Visionen gesehen haben, von symbolischem Gehalt. Es sind Metaphern, das sind Bilder, die die Bibel selbst erklärt. In Daniel 7, Vers 17 heißt es, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige oder auch Königreiche, wie wir sehen werden, sich aus der Erde erheben werden. Die Idee ist uns ja nicht so fremd. Wir haben schon bei Daniel 8 gesehen, wie Tiere Weltreiche ausgedrückt haben. Kann sich jemand noch erinnern, welches Tier wurde benutzt, um Medo-Persien darzustellen in Daniel 8? Weiß das jemand noch? Das war ein Tier mit zwei Hörnern. Das war ein Witter, ganz genau. Und dann kam das hellenistische Griechenland unter Alexander dem Großen. Und das war, was für ein Tier? Das war ein Ziegenbock, ganz genau. Wir machen das heute auch noch, wenn ich Ihnen dieses Bild zeige. An welche Nation denken Sie automatisch? Amerika, ganz genau. Und hier denken Sie an Russland, sehr genau. Und hier denken Sie an China, genau. Das heißt, diese Idee ist schon ziemlich alt und heute noch populär, weltreiche, große Mächte durch charakteristische Tiere auszudrücken. Und was hat es mit diesem Wasser auf sich? In Offenbarung 17, in der Offenbarung, die ja oft so das Erklärungsbuch auch für Daniel ist, die beiden Bücher gehen eng miteinander zusammen, finden wir die Erklärung, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also all die Zivilisationen werden so als ein Völkermeer dargestellt. Und jetzt bleibt uns nur noch die Frage, was sind die Winde? Also große Königreiche kommen aus der Zivilisation, aus den Völkern hervor. Was sind diese Winde, die das bewirken? In Offenbarung 7 finden wir die vier Winde des Himmels. Es heißt, danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die halten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel und er sprach, schädigt die Erde nicht. Noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben. Die Idee ist also, da halten Engel die vier Winde fest mit der Begründung, wenn wir sie loslassen würden, was würde passieren? Es würde Schaden geben, oder? Die vier Winde, wenn sie losgelassen werden, schaden. Sie schaden der Erde, sie schaden dem Meer, sie schaden den Bäumen. Wenn also die vier Winde das Völkermeer aufwühlen, dann heißt das, dass die Völker sich gegenseitig schaden. Wie nennt man das, wenn Völker sich gegenseitig schädigen wollen? Krieg, ganz genau. Entsprechend finden wir auch in Jeremia die Idee, wenn hier ein gewaltiger Sturm kommt, also so Tornado, so Wind, Orkan, dann finden wir Erschlagene. Und wenn man irgendwo hinkommt und man sieht Erschlagene, dann weiß man, hier ist Krieg gewesen. Nun, was sind diese vier Tiere, die also durch Kriege der Völker als Weltmächte emporkommen? Das ist also die Idee. Das Wasser wird aufgewühlt durch die Winde und es steigen vier Tiere empor. Die Völkermassen führen Krieg miteinander und deswegen kommen nacheinander vier Weltreiche. Was war das erste Tier? Das erste Tier sah interessant aus und es heißt hier, das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Übrigens, manchmal wird die Frage gestellt, ja, warum weiß man jetzt, dass das Symbole sind? Sagt man nicht eigentlich, dass man die Bibel so auslegen sollte, wie man sie liest? Denn ich möchte gleich hinterher schicken, halten Sie sich fern von Leuten, die jeden einzelnen Bibeltext allegorisch und metaphorisch auslegen und alles Mögliche hineininterpretieren. Wir sollten die Bibel eigentlich immer so lesen, wie sie dort steht, was dort steht, ja, also buchstäblich. Aber es gibt Ausnahmen und Ausnahmen sind immer dann zulässig, wenn der Text selbst offensichtlich zeigt, dass es ein Symbol ist. Denn haben Sie schon mal einen Löwen mit Adlerflügeln aus einem Meer kommen sehen? Das gibt's nicht. Es gibt zwar Seelöwen, nicht wahr? Aber die haben keine Adlerflügel. Das heißt, wenn es offensichtlich ist, wenn es quasi mit dem gesunden Menschenverstand nicht übereinstimmend ist, dann kann eine symbolische Auslegung vorliegen und die ist hier also dringend vonnöten. Also die Frage ist, wofür steht dieser Löwe mit den Adlerflügeln? Und auch hier wollen wir zunächst einmal die Bibel selbst befragen. Was ist der Löwe in der Bibel? Es gibt natürlich verschiedene Texte dazu. Jesus selbst ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Auch der Satan wird als Löwe beschrieben. Der Stamm Juda wird als Löwe beschrieben. Aber als Weltreiche kommen sie nicht in Betracht. Jesus hatte kein politisches Weltreich, das durch Krieg entstanden ist. Auch der Satan nicht. Und auch Juda war eigentlich nicht so ein Weltreich in diesem Sinne. Bleiben noch die Informationen hier in Jeremia 50. Dort heißt es, Israel ist ein versprengtes Schaf. Löwen haben es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Also wer wird hier als Löwe dargestellt? Welche Nationen werden als Löwe symbolisiert? Babylon und Assyrien. Also wenn es nur ein Löwe wäre, dann könnten wir nicht genau sagen, ob es sich um Assyrien, das war die Macht vor Babylon, handelt oder um Babylon. Ja, die haben nacheinander regiert und beide werden als Löwen dargestellt. Aber es war ja nicht nur ein Löwe, es war ein Löwe mit Adlerflügeln. Ein Löwe mit Adlerflügeln. Wenn wir zum anderen Propheten gehen, zum kleinen Propheten Habakuk, da spricht es von den Chaldäern, das sind die Elite der Babylonier gewesen, das wissen wir aus Daniel 2, wo die Chaldäer kommen. Die Chaldäer, die Babylonier, ein bitterböses Volk und sie werden beschrieben hier, sie fliegen daher wie ein Adler. Also Löwe als Löwe nur, könnte Babylon oder Assyrien sein können, aber ein Löwe mit Adlerflügeln ist eindeutig das Weltreich Babylon. Man findet heute noch so Zeugnisse, die zeigen, dass schon die Babylonier offensichtlich ganz ähnlich sich dargestellt haben mit Tieren, die diesem Bild sehr ähnlich vorkommen. Man hat den Eindruck, dass wenn Daniel jeden Tag zur Arbeit ging, hier durch die Prozessionsstraße in Babylon, dass er hier an der Seite immer diese Tiere gesehen hat, die wir heute noch im Pergamonmuseum sehen können, nämlich den Löwen mit den Flügeln. Also Babylon war das Weltreich, das durch diesen Löwen mit Adlerflügeln dargestellt wird, genauso wie es auch durch das goldene Haupt dargestellt worden ist. Gehen wir weiter. Das zweite Tier, das Daniel sieht, ist der Bär. Ein interessanter Bär. Es heißt hier nämlich in Vers 5, und siehe, das andere Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf und friss viel Fleisch. Also dieser Bär ist irgendwie, der ist unausgewogen, ist auf einer Seite höher als auf der anderen. Frage, wo haben wir vor kurzem schon mal in einer Vision gesehen, dass irgendwie was höher war als das andere? Ja, die Hörner, ganz genau. Bei dem Widder waren zwei Hörner und eins war höher als das andere, weil nämlich die Meder und Perser eine Koalition waren und die Perser waren dann wichtiger als die Meder. Wir wissen schon aus Daniel 7, dass auf das babylonische Weltreich die Meder und Perser kamen. Und genau die sind hier auch mit dem Bären gemeint. Interessant ist, dass Daniel 7 jetzt wieder ein anderes Detail noch dazu gibt. Also Daniel wiederholt die Dinge nicht nur, sondern er bringt immer wieder neue Details. Um deutlich zu machen, wenn man eine Vision mit der anderen vergleicht, wird das Bild immer besser ausgemalt sozusagen. Er sagt nämlich, der Bär hatte wie viele Rippen im Maul? Drei Rippen. Nun, und wenn wir die Geschichte anschauen, stellen wir fest, dass die Meder und Perser tatsächlich drei Nationen eroberten, nämlich Lydien, Babylon und Ägypten. Was die wenigsten wissen, auch die, die sich mit dieser Geschichte ein bisschen auskennen, ist, dass diese drei Nationen, Lydien, das war in der heutigen Westtürkei, da war der berühmte König Krösus, das waren die, die das Münzgeld erfunden haben, dass Lydien, Babylon und Ägypten, als Medo-Persien mächtiger wurde, eine gemeinsame Allianz schmiedeten gegen die Perser. Und als dann die Perser und die Meder mächtiger wurden, haben sie genau diese drei Nationen allesamt nacheinander eingenommen, weil die sich vorher als eine Allianz verbündet hatten. Das ging damit los, dass zunächst Lydien dran war. Die Geschichte dahinter ist ganz spannend, die mag ich sehr. Der Kyros, wir haben ja schon gelernt, der Kyros war ein brillanter Feldherr, der wusste, wie man Babylon einnimmt. Sie erinnern sich vielleicht, wer den Euphrat umgeleitet hat. Der hat auch eine Kriegslist, um die Lyder zu besiegen. Die Lyder waren bekannt für ihre ausgezeichnete Kavallerie. Und nach der Schlacht im Osten des Lyderreiches, als man den Fluss Halys überquert hatte und die Lyder jetzt vor sich hertrieb und es auf die Königstadt Sardes zuging, hat sich der Kyros gefragt, wie kann ich gegen diese ausgezeichnete Kavallerie bestehen, die dort die Königstadt verteidigen wird. Und er kam auf eine interessante Kriegslist. Er wusste nämlich, dass Pferde ein bestimmtes Tier nicht gerne riechen können. Und das sind Kamele. Also hat er alle seine eigenen Reiter absitzen lassen von den Pferden und hat Kamele genommen und hat seine Kavallerie auf Kamelen reiten lassen. Und als jetzt die Perser angegriffen haben, die Meder, und die Lyder gesagt haben, wir verteidigen unsere Stadt, mit der Kavallerie losgezogen sind und die Pferde dann gerochen haben, Kamele, sind die Pferde alle gescheut, die ganze Kavallerie ist zerstreut gewesen und der Kyros hat Lydien erobert. Also wenn Sie mal Krieg führen, denken Sie mal drüber nach, Kamele zu benutzen. Lydien, Babylon und Ägypten, drei Rippen auf das Detail genau hin, hatte sich auch diese Prophezeiung erfüllt. Medo-Persien wurde natürlich ein viel größeres Reich als die Babylonier und ging dann hier bis fast nach Indien. Dann kam ein drittes Tier. Und dieses dritte Tier wird hier beschrieben, es sah aus wie ein Panther oder auch ein Leopard mit vier Vogelflügeln auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hat er. Und wir wissen schon, wir sind ja mittlerweile Experten, haben mit Daniel 2 studiert und haben Daniel 8 studiert. Die Perser wurden besiegt durch wen? Durch die Griechen, genau, geführt von den Makedonen. Wir erinnern uns, nicht wahr, wie es lange Zeit so aussah, als könnte die Prophezeiung nie in Kraft treten, weil es ja gar kein Königreich Griechenland gab. Aber dann kam Philipp II., die makedonische Phalanx, und dann kam Alexander der Große, der mit 40.000 Mann die gesamte bekannte Welt eroberte. Haben wir uns schon im Detail angeschaut, brauchen wir nicht mehr alles genau erzählen. Aber das war eine ganz außergewöhnliche Sache, wie die Bibel es hier beschreibt. Interessant ist, dass er ja wieder Vogelflügel hat und ein Panther schon relativ schnell, aber ein Panther mit vier Vogelflügeln, der erobert die Welt wirklich in schnellster Zeit. Weniger als 10 Jahre hat Alexander gebraucht, um quasi die gesamte bekannte Zivilisation zu erobern. Etwas, was bis heute als unerreicht gilt in der Kriegskunst. Schon ein außergewöhnliches Talent, aber wie wir gesehen haben, ein ziemlich schlechter Charakter. Und dann haben wir gelernt, dass der Alexander gestorben ist, und wir kann sich mir noch erinnern, wie das in Daniel 8 beschrieben war. Da heißt es doch, das ansehnliche Horn zerbrach, und wie viele Hörner kamen an dessen Stelle? 4 Hörner. Und diese 4 Hörner, wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte, Alexander stirbt, fragt, wer ist der Beste? 20 Generäle denken, sie sind gemeint, und es gibt 20 Jahre Blutvergießen, bis 4 Leute übrig bleiben, nämlich, müssen wir uns nicht merken, nicht so schlimm, Seleukos, Ptolemäus, Lysimachus und Kassander, die teilen das Alexanderreich unter sich auf. Präzise vorhergesagte Jahrhunderte vorher von Daniel in Daniel 7 und in Daniel 8. Doch dann kommt das vierte Reich. Und von diesem vierten Reich heißt es jetzt, dass Daniel in Schwierigkeiten war. Daniel war ja wirklich ein sehr gebildeter Mann. Wir haben gesehen, er war klüger als alle Weisen, die es gab in Babylon. Und das waren ja große Mathematiker und Astronomen und kannten sich aus in vielen Künsten. Und wahrscheinlich hatten sie auch an der Universität ein bisschen Unterricht in Zoologie. Und als Daniel diesen Traum hat und er dieses vierte Tier sieht, stelle ich mir vor, wie er nach dem Traum am nächsten Morgen in die Universität von Babylon geht und zu den Keilschrifttafeln geht über Zoologie. Und er sucht sich jetzt diese Keilschrifttafeln über alle exotischen Tiere. Wie heißt dieses Tier? Und er findet keinen Namen. Es sieht so merkwürdig aus. Deswegen nennt er es einfach ein schreckliches Tier. Sieh, ein viertes Tier. Furchterregend. Schrecklich. So schrecklich, dass es in all den Aufzeichnungen der Sumerer und der Akkader und der Assyrer überhaupt keine Beschreibung gibt für dieses Tier, was er dort gesehen hat. Es war furchterregend und schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große, Achtung, eiserne Zähne. Das vierte Tier hat eiserne Zähne. Das vierte Metall in Daniel 2 war welches Metall? Eisen. Gold, Silber, Bronze, Eisen. Wir sehen also, wie diese Visionen alle zusammenhängen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Es heißt weiter hier, er wollte unbedingt sichere Auskunft über dieses Tier haben, mit diesen eisernen Zähnen. Das hat ihn so sehr fasziniert. Und es heißt hier, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf der Erde sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und das passt sehr gut zum Römischen Reich, das mit einer militärischen Präzision und Gewalt den ganzen Mittelmeerraum bis hoch nach Schottland sogar, bis unten nach Nubien, ganz Westeuropa, bis nach Mesopotamien in der größten Ausdehnung unter seine Kontrolle brachte. Heute finden wir noch die Überreste, zum Beispiel auf dem Forum Romanum, und ich habe Ihnen ja schon erzählt, auch hier in der Nähe, in Arbon, nicht wahr? In Felix Arbor oder Arbor Felix hieß es damals, genau. Da findet man noch so letzte Überreste aus der Römerzeit. Aber dann hört Daniel etwas Interessantes. Er hört, und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Sie erinnern sich vielleicht an den zweiten Abend, als wir über Daniel 2 gesprochen haben und gelernt haben, dass auf das Römische Reich kein fünftes Weltreich mehr folgte, sondern auf Eisen folgte Eisen und Ton. Ein geteiltes Reich, und wir haben gesehen, sie würden sich nicht mehr wirklich miteinander verhaften, vermischen können, sondern Europa würde ständig geteilt sein durch all die Jahrhunderte mit allen Versuchen von Napoleon, wie sie alle hießen, bis in unsere Zeit. Sie würden nicht aneinander haften. Dargestellt hier durch diese 10 Hörner, auch die Geschichte habe ich Ihnen schon erzählt. Sie erinnern sich vielleicht an die Hunnen, die aus dem Osten kamen, nicht wahr? Die mit den verformten Köpfen, die mit den zerritzten Wangen und die, die immer nie sich haben baden wollen. Und die germanischen Stämme aus Mittel- und Osteuropa vor sich hertrieben und in das Römische Reich hineinbrachten. Daniel 2 hat das nur angedeutet, aber Daniel 7 gibt jetzt uns die präzise Anzahl. Es wären 10 Stämme sozusagen, 10 Königreiche, die zunächst einmal hier in Westrom, was dann fiel, sich aufhalten würden. Diese 10 europäischen Stämme können wir heute noch bestimmen. Es handelt sich um die Angelsachsen, die Franken, die Westgoten, die Langobarden, die Burgunder, die Sueben, die Alemannen, die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen. Jetzt sind Sie dran. Natürlich, möchte ich vorweg schicken, hat sich das über die Laufe der Zeit sehr verändert. Nicht wahr? Die europäische Geschichte ist voller Hin und Her und Vermischung und so weiter. Aber man kann heute noch ungefähr sagen, wo diese Königreiche sich niedergelassen haben und welche Nation heute da als Nation gegenwärtig ist. Weiß jemand, was aus den Angelsachsen wurde? Wo haben sich die Angelsachsen niedergelassen? In England, genau. Ja, die Angelsachsen. Sagen wir heute noch, die Franken, das ist auch nicht schwer, die Franken, die kamen dann nach Frankreich. Genau, deswegen heißt es auch Frankreich. Die Westgoten. wo sind die Westgoten hingekommen? Wer entstammt so quasi den Westgoten? Die Spanier. Noch heute wird auf den Kanarischen Inseln werden die Festland-Spanier die Godos genannt, die Goten. Und die Langobarden, das waren die, die als letztes kamen. Sie werden manchmal auch die Lombarden genannt, etwas später als alle anderen. Die gingen nach Italien, ganz genau. Und jetzt muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil das ist ja ein bisschen... die Burgunder, die befanden sich in einem Teil... Weiß jemand, wo die Burgunder gewesen sind? Zwischen Frankreich und Deutschland? Ja, zunächst ganz am Anfang mal. Aber dann sind sie da schnell vertrieben worden und haben dann ein Königreich aufgebaut, das auch noch so quasi zwischen Frankreich und Deutschland war, nämlich in der heutigen Westschweiz. Der französischen Schweiz, deswegen habe ich hier einfach mal Schweiz geschrieben, aber die waren jetzt nicht im Thurgau, die waren mehr so da bei Genf. Okay, das einfach nur so als Idee. Nun, die Sueben, weiß jemand, wo die Sueben gewesen sind? Die Sueben, die waren in Portugal und jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, genau sagen, überlegen, was ich sage. Die Alemannen waren wo? Ja, die Alemannen waren eigentlich in Süddeutschland, aber damals war die deutsche Grenze ja nicht genau da, wo sie heute ist. Ich habe heute meine Frau von Konstanz geholt, wir sind über die Grenze und wieder zurück. Nicht wahr? Damals war das alles mehr so ein Gebiet, nicht wahr? Also auch der Thurgau war von Alemannen besiedelt. Ja? Also deswegen muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, wenn es hier Deutschland steht und da hinten Schweiz stand und ich sage, sie sind, gehören eigentlich hier zu den Alemannen. Dann. Aber das ist eigentlich historisch so Fakt, nicht wahr? Das Schweizerdeutsch ist eigentlich eine Variante des Alemannischen. Vielleicht haben Sie das mal gehört. Aber wie auch immer, das ist so die ungefähr geografische Einteilung. Also die Idee ist, diese Völkerschaften haben ihre Kultur weitergetragen. Das ist natürlich auch vermischt worden, auch mit dem Römischen dann. Und das hat sich dann alles auch ein bisschen ausdifferenziert. Aber gehen wir weiter. Wie ist es mit den Herulern? Wo sind die Heruler? Heruler, Ostgoten und Vandalen gibt es nicht. Entgegen anderslautender Berichte, vor allem wenn manchmal nächtlich die Parkplätze und die Parkanlagen gestört werden und vernichtet werden. Die Vandalen waren gar nicht so schlimm, wie ihr Ruf heute ist. Heruler, Ostgoten und Vandalen sind nicht existent. Sie sind sehr früh ausgerottet worden. Und die Frage ist, warum? Und an der Stelle berichtet Daniel noch etwas anderes. Und das ist so spannend, dass es den gesamten Rest der Prophetie eigentlich im Zentrum steht. Alles andere war so interessante Hintergrundinformationen, aber darum geht es dem Daniel jetzt. Er sieht ein elftes Horn, ein kleines Horn, wie er es nennt. Er sagt, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf und drei der folgenden Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Also dieses kleine Horn ist verantwortlich dafür, dass die Ostgoten, die Vandalen und die Heruler alle vernichtet worden sind. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und es heißt weiter, und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Das heißt zwar kleines Horn, wirkt aber sehr viel größer als an die anderen zehn. Und weiter heißt es hier von diesem Horn, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte, mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und so weiter. Es heißt auch weiter, dass es verschieden sein würde von seinen Vorgängern und drei Könige erniedrigen würde. Und dann im nächsten Vers heißt es noch, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen, die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden seine Gewalt gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das war natürlich genug, um den Daniel sehr kurios zu machen. Der wollte wissen, was ist das für ein Horn? Von keiner anderen Macht, weder von Babylon noch von Medo-Persien noch von Griechenland, von Alexander, von Rom, von keiner anderen Macht wird so viel Detailwissen preisgegeben wie von diesem kleinen Horn. Man hat den Eindruck, dass Gott wirklich möchte, dass der Student der Prophetie sich mit diesem kleinen Horn befasst und sich die Frage stellt, wer ist das kleine Horn? Dazu wollen wir uns jetzt ein bisschen auf die Detektivspur begeben. Wir wollen nicht einfach sagen, ah, wir denken, es ist das oder es ist jenes. Ich habe schon alles Mögliche gehört. Leute sagen, ah, das kleine Horn, das ist der Islam. Ja, das ist gefährlich. Ja. Andere sagen, nein, das kleine Horn, das ist der Fernseher. Ja. Okay. Andere sagen, das kleine Horn, das ist das Böse in uns. Nun, das kleine Horn, so viel können wir jetzt schon sagen, ist die Macht, die dann im Neuen Testament immer wieder auch der Antichrist genannt wird. Die Macht, die auch in der Offenbarung dann eine große Rolle spielt. Deswegen ist es absolut notwendig, dass wir mit wirklich sauberer Bibelauslegung aus dem Text selbst heraus uns überlegen, was ist dieses kleine Horn? Nun, fangen wir an. Zunächst einmal heißt es stieg aus dem vierten Tier hervor. Ich war, während ich achtete auf die Hörner, da stieg ein anderes kleines Horn auf. Das heißt, es kommt aus dem vierten Tier. Es fällt nicht vom Himmel, es fliegt nicht durch die Luft, es steigt aus dem vierten Tier hervor. Wenn das vierte Tier das Römische Reich ist, scheidet China als kleines Horn schon mal aus. Ja, weil China ist nie Teil des Römischen Reiches gewesen. Und übrigens auch der Fernseher, denn die Römer haben den Fernseher nicht erfunden. Zweites Kennzeichen. Es stieg zwischen denselben auf. Es muss also irgendwo mitten zwischen den europäischen Nationen aufgekommen sein. Also höchstwahrscheinlich nicht irgendwo in den Nordwesthebriden Schottlands am äußersten Rand, sondern eher so in der Mitte des Römischen Reiches. Dann heißt es weiter, dass es drei Könige erniedrigen werden wird. Also es muss historisch verantwortlich sein für den Fall der Heruler, der Ostgoten und der Vandalen. Alle drei müssen vernichtet worden sein wegen diesem kleinen Horn. Dann heißt es weiter, viertens, dass es nach ihnen aufkommen würde. Nun, der Zusammenbruch des Weströmischen Reiches war im Jahre 476, als der letzte, man kann eigentlich sagen Marionettenkaiser, Augustulus abgesetzt wurde. Also das letzte Jahrhundert der römischen Geschichte ist wirklich eine Tragödie. Die Kaiser waren dermaßen schwach und dermaßen unfähig, dass man sich manchmal wirklich an den Kopf fassen muss. Es gibt die Geschichte von dem einen, dem Honorius, der hieß Honorius, weil er angeblich so ehrenwert war. Aber als Honorius Kaiser war und die Westgoten gerade Rom erobert hatten, der Honorius saß in Ravenna oder in Mailand, ich glaube in Ravenna, und er hört davon, dass die Stadt Rom nach 800 Jahren zum ersten Mal erobert worden ist. Und er hört die Nachricht, Rom ist gefallen, Rom ist besiegt. Da ist er ganz bleich geworden. Er hat gesagt, mein armes Huhn. Er hatte nämlich ein Huhn, das hieß Rom. Und als sie ihm gesagt haben, nein, deinem Huhn geht's gut, die Stadt Rom ist gefallen. Er hat gesagt, alles gut, ein Glück. Also das waren die Kaiser Roms im anfänglichen 5. und dann in Mitte des 5. Jahrhunderts. Und einer der letzten von ihnen war so ein 18-jähriger Augustulus. Der hieß nur noch Augustulus, ein kleiner Augustus. Also nicht mehr wie der große Augustus 400 Jahre vorher, sondern so ein kleines Augustulein sozusagen, Augustulus. Und bis dahin waren Kaiser immer nur gestorben oder umgebracht worden. Ja, man konnte gar nicht lebend abdanken als Kaiser, das war unmöglich. Aber der Odoaker, der König der Heruler, der wollte deutlich machen im Jahre 476, dass das Weströmische Reich abgeschafft ist. Er hat ihn abgesetzt, ohne ihn zu töten, um deutlich zu machen, das Kaisertum ist abgeschafft. Das war 476 und erst dann können wir von diesen Königreichen, den europäischen Königreichen sprechen. Danach würde dieses kleine Horn kommen. Wieder ein Argument gegen China, weil das war schon vorher da. Dieses kleine Horn würde andersartig sein, es würde einen verschiedenen Charakter haben als alle anderen. Es würde also nicht einfach nur ein Königreich sein, sondern irgendwas würde da anders sein. Es würde außerdem Krieg führen gegen die Heiligen. Wenn Sie sich fragen, ja, wer sind die Heiligen? Sind die Heiligen nicht Menschen mit einem Heiligenschein und die so 3 Zentimeter über dem Boden schweben und eigentlich im Himmel sind? Nein, nicht in der Bibel. In der Bibel sind Heilige so definiert. Es sind diejenigen, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Das kleine Horn würde also gegen die kämpfen, die gegen die Gebote Gottes, gegen das Gesetz, die für die Gebote Gottes sind und für das Gesetz Gottes und die an dem Glauben festhalten, den Jesus eigentlich gehabt hatte. Heilige sie in deiner Wahrheit, hat Jesus gesagt. Das heißt, Heilige sind Menschen, die sich für die Wahrheit interessieren und an der Wahrheit festhalten. Es müsste also eine Macht sein, die gegen bibeltreue Christen Krieg führt. Weiter heißt es, dass diese Macht freche Reden gegen den Höchsten führen würde. Blasphemie, Gotteslästerung. Nun, was ist in der Bibel eigentlich genau Gotteslästerung? Schauen wir uns einen Text an. Die Referenz ist nicht Johannes 17, sondern Johannes 10, Vers 30. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Was war Gotteslästerung aus Sicht des Volkes der Juden? Es war, wenn ein Mensch sich selbst zu Gott macht. Das war Gotteslästerung. Damit einhergehend war die Idee in Matthäus 9, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Warum empfanden sie es als Gotteslästerung? Weil die Idee, dass ein Mensch aus eigenem Tun jemandem die Sünden vergibt, das war Gotteslästerung. Nun Frage, war Jesus ein Gotteslästerer, weil er Sünden vergeben hat und Gottheit für sich in Anspruch genommen hat? Nein, denn er war ja Gott und Mensch. Wenn aber ein Mensch, der nicht Gott ist, sondern nur Mensch, behauptet, Gott zu sein und entsprechend den Anspruch erhebt, Sünden vergeben zu können, dann ist es Gotteslästerung. Die Macht, das kleine Horn, würde genau das tun. Es würde göttliche Macht in Anspruch nehmen und würde behaupten, Sünden vergeben zu können. Nun, Kennzeichen Nummer 8. Es würde versuchen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Eine Änderung des Gesetzes. Und dann wird auch noch eine Herrschaftsperiode vorhergesagt. Nun, bevor wir das auflösen, noch ganz schnell eine sehr interessante Parallele. Nämlich im Neuen Testament wird von derselben Macht gesprochen. Der Paulus erwähnt sie, auch wenn er ein bisschen andere Worte verwendet. Er sagt hier in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als sein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das ist dieses kleine Horn, das behauptet, Gott zu sein, dass die Sünde, ich war die Änderung des Gesetzes, die Übertretung des Gesetzes praktiziert. Drei kurze Fragen an diesen Text. Was bedeutet Mensch der Sünde? Was bedeutet Sohn des Verderbens? Und was bedeutet der Tempel Gottes? Was ist Mensch der Sünde? Wir haben gelernt, Sünde ist was? Sünde ist definiert als Gesetzlosigkeit eigentlich. Das ist, was der Satan ja im Himmel begonnen hat, die Übertretung des Gesetzes, die Rebellion gegen Gottes Charakter. Also ein Mensch der Sünde wäre jemand, der gegen Gottes Gesetz vorgeht, ganz genauso wie das kleine Horn, das versucht, Gottes Gesetz zu ändern. Also ein Mensch der Gesetzlosigkeit sozusagen. Was bedeutet Sohn des Verderbens? Das ist sehr interessant. Dieser Begriff Sohn des Verderbens kommt nur neben dieser Stelle nur noch an einer anderen Stelle in der Bibel vor, nämlich im Gebet von Jesus kurz vor seiner Kreuzigung. Da sagt er in Johannes 17, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens. Von wem spricht Jesus hier? Von Judas, oder? Frage, war Judas ein Feind von außen, der versucht hat, mit Gewalt die Jünger zu verfolgen und Jesus irgendwie kaputt zu machen? Oder war er jemand, der von innen, als ein Instrument Satans, als quasi trojanisches Pferd, versucht hat, das Reich Gottes aufzuhalten? Das kleine Horn, dieser Mensch der Sünde, wäre ebenfalls ein Sohn des Verderbens, so wie Judas. Nicht offen gegen Jesus, denn Judas hat sich ja sogar bei seinem Verrat von Jesus zu Jesus bekannt, hat ihm einen Kuss gegeben, hat den Eindruck erweckt, als wäre er für Jesus, als würde er Jesus lieben und hat gleichzeitig Jesus den Römern übergeben. Ein Verräter von innen wie Judas. Was bedeutet der Tempel Gottes? Unter anderem bedeutet der Tempel Gottes in der Bibel, dass diejenigen, die zur Gemeinde gehören, die Mitbürger der Heiligen sind, dass sie ein heiliger Tempel sind. Ja, die Bibel spricht davon, dass wenn Gläubige zusammenkommen als eine Kirchgemeinde, dann ist das wie, als wenn ein Tempel gebaut wird. Wenn also dieser Sohn des Verderbens sich in den Tempel Gottes hineinsetzt, meint das nicht, dass er in den Himmel geht und dort im himmlischen Heiligtum irgendwas tut, da kann er ja nicht hin. Es bedeutet, dass sich dieser Mensch des Verderbens in die Gemeinde Gottes, in die Christenheit hineinbegeben würde, wie ein trojanisches Pferd, um dort von innen die Rebellion gegen Gott durchzuführen. Wie setzt man sich in Gottes Volk? Paulus hat bei seinem Abschied aus Ephesus Folgendes gesagt: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Nicht alles, was aussieht wie ein Schaf, ist ein Schaf. Wenn der Wolf kommt und aussieht wie ein Wolf, hat er weniger Erfolg, als wenn er aussieht wie ein Schaf. Aus eurer eigenen Mitte, aus denen, die behaupten werden, Jesus zu lieben und Christen zu sein, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Bevor wir jetzt zum entscheidenden Punkt kommen, habe ich eine Frage an Sie. Gab es Babylonier, die sich für Gott interessiert haben, ja oder nein? Ja, Nebukadnezar hat am Ende seines Lebens offensichtlich den Gott des Himmels angenommen. War das babylonische Staatssystem göttlich oder gegen Gott? Gegen Gott. Gab es Meder und Perser, die von Gott sich haben benutzen lassen und die Gutes für Gott getan haben, ja oder nein? Kyros hat das Volk befreit, er wird sogar Gesalbter genannt. Waren die Meder und Perser als Ganzes eher für Gott oder gegen Gott? Das System, die Nation, wird als ein Bär beschrieben, der alles Mögliche frisst. Gab es Griechen, die sich für Jesus interessiert haben? Oh ja, da gab es viele Griechen. Ja. Die Bibel spricht von Griechen, die nach Jerusalem kamen und gesagt haben, wir wollen Jesus sehen. Aber war Griechenland als Staat, als Königreich, eine progöttliche oder eine wiedergöttliche Macht? Wiedergöttlich. Gab es Römer, die Jesus geliebt haben? Da gab es Leute, einen römischen Hauptmann, von dem Jesus sagt, der hat größeren Glauben als alle Männer, die ich in Israel jemals getroffen habe. Aber war das römische System von Gott oder gegen Gott? Gegen Gott. Was wir hier sehen ist, all diese Mächte, der Löwe und der Bär und der Panther und das schreckliche Tier, sie werden dargestellt als schreckliche, gefährliche Mächte, aber in den Systemen gibt es viele Menschen, die Jesus lieben, Jesus geliebt haben und die Gott als seine Kinder anerkannt hat. Was will ich damit sagen? Wenn wir von Babylon als einem Löwen sprechen und von Medopersien als einem Bär oder von Rom als einem schrecklichen Tier, verurteilen wir nicht die Römer als sich, sondern wir verurteilen das römische System. Macht das Sinn? Wenn ich jetzt also die Frage stelle, gibt es nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches eine Macht, die aus dem Römischen Reich emporkam, eine Macht, die mitten im Römischen Reich kam, die nach 476 emporkam, die wie ein Königreich war, aber trotzdem andersartig war, die behauptet, göttliche Autorität zu haben, die behauptet hat, Sünden vergeben zu können, die behauptet, die gegen Menschen vorgegangen ist, die an der Bibel festgehalten haben. Fällt Ihnen da irgendeine Macht ein, ein System, auf das das zutreffen könnte? Der mittelalterliche Kirchenstaat. Der hieß damals noch nicht Vatikan. Das ist eine relativ neue Namensgebung. Aber der mittelalterliche, der päpstliche Kirchenstaat, das Papsttum. Gehen wir ganz kurz die Indizien noch einmal durch, um das zu sehen. Natürlich ging die mittelalterliche Kirche aus Rom hervor. Nicht wahr? Es ist ja die römische Kirche. Sie war mitten unter den europäischen Nationen und durchdrang auch von dort ganz Europa. Tatsächlich war die römische Kirche maßgeblich daran beteiligt, dass diese drei Nationen ausgerottet worden sind. Die waren nämlich nicht bereit, sich dem römischen Bischof, dem Papst, zu unterstellen in bestimmten theologischen Fragen. In 493 wurden die Heruler besiegt. Da hat man auch die Ostgoten für verwendet. Die Ostgoten haben die Heruler besiegt in den dramatischen Schlachten, in der sogenannten Rabenschlacht bei Ravenna zum Beispiel. Dann die Vandalen Nordafrika 534 und dann die Ostgoten 538 war das entscheidende Datum, weil 538, wie man auf dieser Karte sehen kann, die Belagerung von Rom im März, April 538 aufgegeben worden ist. Die haben sich dann in den Norden zurückgezogen, wurden später völlig vernichtet. Aber ab dem Jahre 538 war Rom wieder befreit von den Ostgoten. Das heißt, das Papsttum konnte erst ab dem Jahr 538 anfangen, sich so als politische Macht zu entfalten. Das war nach 476. Das Besondere am Kirchenstaat ist, dass es nicht nur eine Kirche ist und nicht nur ein Staat, sondern eben ein Kirchenstaat. Das gibt es sonst nicht. Das macht seinen andersartigen Charakter aus. Es führt Krieg gegen bibeltreue Christen. Wenn man sich das in der Geschichte im Mittelalter anschaut, was dort passiert ist, das würde alle Zeit hier sprengen, das mit Details auszuschmücken. Es würde auch wahrscheinlich uns alle sehr, sehr krank im Magen machen, zu sehen, mit welcher Brutalität und Foltermethoden Menschen verfolgt worden sind, einfach nur deswegen, weil sie es wagten, eine Bibel in der Sprache zu haben, die sie verstehen konnten. Tatsache war, dass im Mittelalter zeitweise die Bibel ein verbotenes Buch war. Obwohl man sich das christliche Mittelalter, das christliche Abendland nannte und so von einem Gottesstaat träumte, war die Bibel, insbesondere in der Landessprache, in der verständlichen Sprache des Volkes, auf dem Index der verbotenen Bücher. Einer der Päpste, ich glaube es war Hildebrand, der hat behauptet, es wäre Gott würde es wohlgefallen, wenn die Menschen ihn in einer Sprache anbeten würden, die sie selbst gar nicht verstehen. Das war so die Idee. Das wäre dann etwas mystischer, nicht wahr? Und so sind Gregor der Siebte war das, genau, Hildebrand. Und so sind Menschen verfolgt worden über Jahrhunderte hinweg. Wie ist es mit dieser Blasphemie, dieser Gotteslästerung? Hat die Kirche behauptet, dass sie Sünden vergeben kann? Nicht nur behauptet, sondern perfektioniert. Das war die Einnahmequelle überhaupt. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir 500-jähriges Jubiläum hatten für die Reformation von Martin Luther. Das war ja eine Zeit. Nicht nur in Deutschland gingen die Ablasshändler wie Tetzel umher, auch in der Schweiz gab es einen Samson, der ist relativ schwer in der Geschichte dann weiter zu verfolgen, aber in dieser Zeit 517, 518 ist er auch hier gewesen. Der Zwingli hat gegen ihn gepredigt, 516 schon, 1517, der Zwingli hat gegen ihn gepredigt und die Geschichte ist ja weitaus bekannt, wie Luther sich dagegen gestellt hat und dann die Reformation losgebrochen ist. Hier ein paar Zitate aus kirchlichen Quellen. Wir nehmen auf dieser Erde die Stelle des allmächtigen Gottes ein. So schreibt es Papst Leo der 13. 1894. Das ist schon ziemlich gewaltig. Der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht nur ein Mensch, sondern Gott und der Stellvertreter Gottes ist. Und da gibt es ein paar versprengte Zitate dieser Natur durch die gesamte Kirchengeschichte. Aber man muss auch zugeben, dass die meisten Päpste jetzt nicht ständig von sich behaupten, ich bin Gott, ich bin Gott. Das würde ja auch nur dem Letzten auffallen, dass das vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, nicht wahr? Vor allem, wenn man sich die Päpste mal anschaut, was die so gemacht haben, dann waren die manchmal sehr weit weg von einem göttlichen Charakter. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal für mittelalterliche Geschichte interessiert haben. Da gibt es so Geschichten, da fässt man sich an den Kopf. Da gibt es mal die Geschichte. Im 9. Jahrhundert, da gab es Päpste, die waren so bitterböse miteinander verfeindet, als dann der eine starb und der nächste Papst wurde, dann wollte er ein Exempel an ihm statuieren und wollte ein Gerichtsurteil über ihn fällen. Das Problem war nur, der war schon tot. Was macht man jetzt? Man hat diesen Papst wieder ausgegraben, seine Leiche vor Gericht gebracht und hat ein Gerichtsverfahren über diese Leiche vollzogen. Können Sie sich vorstellen, wie das im Gerichtssaal da gerochen haben muss. Und so hat ein Papst über seinen toten Papst, der als Leichnam dort stand, saß, wie auch immer, lag, Gericht gehalten. Das ist nur ein Beispiel. Das Papsttum hat sich in seiner Geschichte nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber es gibt einen tieferen Grund, warum dieser Anspruch hier vermerkt wird. Und er hat nicht nur mit den Päpsten zu tun, sondern mit dem gesamten priesterlichen System. Es ist nämlich so, dass nach Verständnis der römischen Kirche bei der Messe, bei der Messfeier, die das zentrale Stück der römischen Theologie ist, bei der sogenannten Eucharistie, nach ihrem Verständnis, bei der sogenannten Wandlung, das Brot, die Hostie, sich in den tatsächlichen Leib von Christus verwandelt, Achtung, durch das Wort des Priesters. Nun, wenn jemand den Anspruch erhebt, durch sein Wort die Realität zu verändern, was für Macht beansprucht man da, wenn man sagt, das ist Brot und wenn ich rede, wird daraus Fleisch? Das ist göttliche Macht. Nur Gott kann sagen, es werde Licht und es wird Licht. Nur Gott kann mit seinem Wort die Realität verändern. Jeder Priester, der behauptet, durch meine Worte hole ich Christus vom Himmel herab und zwänge dieses Brot und verwandle das Brot, der beansprucht, ob er es offen ausspricht oder nicht, er beansprucht per Definition göttliche Vollmacht. Entsprechend heißt es auch hier dann, der Papst ist von so großer Autorität und Macht, dass er sogar göttliche Gesetze modifizieren, erklären und interpretieren kann. Der Papst kann göttliche Gesetze modifizieren, dass seine Macht nicht von Menschen, sondern von Gott kommt und er als Vizeregent Gottes auf der Erde handelt. Also das Gesetz würde versucht werden, geändert zu werden. Und entsprechend können wir das mal hier vergleichen. Einfach mal einen ganz handelsüblichen römisch-katholischen Katechismus mit den 10 Geboten verglichen. Auf der linken Seite die 10 Gebote, wie sie in jeder guten Bibel zu finden sind, und auf der rechten Seite der Katechismus. Rot ist gestrichen, gelb ist neu eingefügt. Ja? Das ist das erste Gebot. Hier haben wir das zweite Gebot. Wir kennen ja schon die Gebote hier, nicht? Wir haben sie alle angeschaut, gestrichen immer noch. Das zweite ist das längste Gebot von allen. Das ist das zweitlängste, Verzeihung. Das zweitlängste, komplett gestrichen, vollständig. Nicht ohne Grund, weil man ja unbedingt die Bilder im Gottesdienst haben möchte. Jetzt hat man natürlich ein Problem gehabt, weil jetzt, wenn man ein ganzes Gebot rausstreicht, das fällt ja schon auf. Mal sehen, wie wir das gelöst haben. Jetzt haben wir das dritte Gebot, das hier das zweite ist. Wieder rot, gestrichen, 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 gestrichen. Ein Wort hinzugefügt. Vierte Gebot, wiederum gestrichen, also bis auf ein Wort. Heilige, das ist noch drin geblieben. Entsprechend hat man jetzt aber hier den Tag des Herrn eingeführt, statt Sabbat. Und weiter gestrichen, weil das ist jetzt das längste Gebot. Also gerade die beiden längsten Gebote, die sind fast völlig rausgefallen. Hier haben wir das fünfte Gebot, das ist auch verändert worden, mit einer anderen Formulierung. Dann haben wir das sechste Gebot, das ist gleich geblieben. Das erste Gebot, das mal identisch ist. Dann haben wir das siebte, das ist ebenfalls verändert worden, von Ehebrechen auf Unkeuschheit. Ja. Dann haben wir hier das achte, das ist das zweite, das identisch ist. Und dann haben wir das neunte, hier haben wir es wieder auch nochmal ein bisschen sprachlich verändert. Also ganz ehrlich, wenn Gott mit seinem eigenen Finger die 10 Gebote schreibt, gibt es da jetzt eine Notwendigkeit, die noch sprachlich zu verändern? Und weil man halt jetzt nur noch 9 hatte und man fast jeder weiß, dass es eigentlich 10 Gebote sind, musste man jetzt das quasi letzte Gebot aufteilen in 2 Gebote, sodass man wieder 10 hat. Ja? Und so hat man dann jetzt hier das in 9. und 10. Gebot aufgeteilt und sogar nochmal ein eigenes Wort eingeführt, nicht wahr? Also halten wir fest, es gibt so ungefähr 2 Gebote, die man nicht angerührt hat. Von 10. Wenn man jetzt statistisch das auswertet, sind ungefähr 70% der Worte gestrichen worden. Hat die Schweiz eine Verfassung? Ja, ne? Nicht? Doch, okay. Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgen auf und das heißt, jetzt hätte ich mich vorinformieren sollen. Nationalrat? Wie heißt das oberste Gremium in der Schweiz? Bundesrat. Oh, der Bundesrat. Der Bundesrat hat beschlossen, 70% der Schweizer, nee, das darf er wahrscheinlich gar nicht, das ist direkte Demokratie, nicht wahr? Nehmen wir ein deutsches Beispiel. Wenn ich morgen aufwache und ich stelle fest, die Bundeskanzlerin verkündet, dass der Bundestag 70% des Grundgesetzes Deutschlands gestrichen hat, und dann sagt die Bundeskanzlerin, aber es bleibt alles beim Gleichen. Das ist ja doch merkwürdig, oder? Wenn die Kirche 70% ungefähr des Gesetzes streicht und dann noch ein bisschen was anderes schreibt, dann sollte jedem Christen irgendwie die Alarmglocken gehen. Das ist doch nicht ganz normal. Natürlich ganz besonders auffällig ist die Veränderung des Sabbatgebotes. Ein Zitat hier aus The Catholic Press, Sydney. Sonntag ist eine katholische Institution und seine Beachtung kann nur durch katholische Prinzipien verteidigt werden. Vom Anfang bis zum Ende der Schrift gibt es nicht eine einzige Passage, die den Wechsel des wöchentlichen öffentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten erlaubt. Nun, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es möglich, dass aus dieser Sabbatheiligung in der Christenheit Sonntag wurde? Das hat eigentlich zu tun mit einer sehr traurigen Geschichte. Anfang des 2. Jahrhunderts gab es immer wieder jüdische Aufstände im Römischen Reich. Einer der schlimmsten war der sogenannte Bar Kochba-Aufstand. Bar Kochba war ein Mann, der sich für den Messias ausgab. Die Juden folgten ihm, wurden blutig niedergeschlagen. Und das Problem war, weil die Juden immer wieder Revolten anstifteten, waren die Juden im Römischen Reich nicht besonders gut angesehen. Sie wurden sogar mit einer extra Steuer belegt, dem Fiscus Judaicus. Und viele Christen wurden als Juden identifiziert, weil sie ja auch den Samstag hielten, den Sabbat, und weil sie auch das Alte Testament lasen. Und irgendwie für die Römer war das alles ein und dasselbe. Für die Römer hatten nicht so viel Ahnung von Theologie, dass sie jetzt Judentum und Christentum auseinanderhalten konnten. Aber das war ja so unangenehm, als Christ ständig die Judensteuer zahlen zu müssen. Und es war so unangenehm, immer in die Ecke mit Rebellen gestellt werden zu müssen, sodass schon im 2. Jahrhundert, vor allem in den Großstädten wie Rom und Alexandria, die Christen anfingen, sich so ein bisschen von den Juden zu distanzieren. Schon im 2. Jahrhundert findet man in Rom und in Alexandria, in den großen Städten, erste Hinweise auf die Feier des Sonntags als Alternative zum Samstag. Ganz besonders dramatisch wurde es dann, als Konstantin an der Milvischen Brücke 312 den Sieg über seinen Rivalen errang und Kaiser des Römischen Reiches wurde. Er hatte schon vorher mit den Christen so ein bisschen kokettiert und er merkte, dieses stark wachsende Christentum könnte ihm helfen. Und er fand in den bereits sonntags haltenden Christen der Stadt Rom sehr gute Alliierte. Er war es, der dann 321 das erste Sonntagsgesetz aufsetzte. Am 7. März, an dem ehrwürdigen Tag der Sonne, sollen alle Magistraten und Stadtbewohner ruhen, auch sollen alle Läden geschlossen bleiben. Der Konstantin behauptete jetzt, Christ geworden zu sein, aber für ihn war der Sonntag immer noch der ehrwürdige Tag der Sonne. In den Jahrzehnten zuvor war der Kult des sogenannten Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes, sehr populär gewesen. Und Konstantin hoffte, die Heiden mit den Christen versöhnen zu können, wenn er den Christen sagen könnte, ihr könnt ja den Sonntag als Tag des Herrn feiern, als den Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Das war die Idee, die auch von seinen römischen Freunden, den christlichen Freunden propagiert worden ist. Und gleichzeitig konnten die Heiden jetzt weiter ihren Sol Invictus-Tag heiligen. Und die Idee war sozusagen, diese disparaten Elemente, das Christentum und das Heidentum, ein bisschen mehr zusammenzubringen. Da gab es viele solche Dinge. Man hat dann die heidnischen Götter aus dem Pantheon genommen, hat den Jupiter genommen, hat ihn in die Kirche gestellt, hat gesagt, du heißt jetzt Petrus, nicht wahr? Und bis heute küssen die Leute dem Jupiter die Füße und denken, es wäre Petrus. In der Zeit heißt es hier auch, dass Silvester, der Bischof von Rom, der erste war, der den Tag dann Herrentag nannte. Das war also in dieser Zeit erst. Und einige Jahrzehnte später so wurde es dann Christen verboten, am Samstag zu judaisieren und nicht zu arbeiten. Sie sollten an diesem Tag arbeiten. Das waren also Versuche jetzt in dieser Zeit von Konstantin und danach, sich vom Judentum zu distanzieren eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Und gleichzeitig mit dem Heidentum ein bisschen mehr gemeinsame Sache zu machen. Und entsprechend heißt es, wenn sie aber beim Judaisieren entdeckt werden, sollen sie von Christus ausgeschlossen werden. Und dann finden wir, das können wir überspringen, im Jahre 538, interessanterweise, auf der Synode von Orléans, im Kanon 28, das erste kirchliche Sonntagsgesetz. Wenn jemand gefunden wird, die oben verbotenen Tätigkeiten auszuführen, soll er bestraft werden, nicht durch die zivilen Autoritäten, sondern gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Der sogenannte Kirchenvater Eusebius sagte in der Zeit, alles, was man am Sabbat zu tun verpflichtet war, haben wir auf den Tag des Herrn übertragen. Und so nahm diese Sonntagsbewegung ab dem 4. Jahrhundert ziemlich Fahrt auf. Es heißt hier zum Beispiel, dass, das haben wir gelesen, dann im 4. Jahrhundert wurden Sabbat und Sonntag vielfach gleichwertig betrachtet. Man darf also nicht vergessen, dass die meisten Christen eigentlich, vor allem in den ländlichen Gegenden, eigentlich immer noch den Samstag hielten. Und viele machten jetzt den Kompromiss und sagten, wir halten den Samstag und den Sonntag. Ist ja auch schön, hat man zwei freie Tage, nicht wahr? Aber je mehr der Sonntag an Macht gewann, desto mehr wurde der Samstag so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Im Jahre 469 verschärfte Leo der Kaiser das Sonntagsgesetz. Man durfte nicht mehr auf dem Land arbeiten. Das hatte Konstantin noch erlaubt, weil er gesagt hat, oft ist der Sonntag der beste Arbeitstag. Dann auf dem Konzil von Orléans, dann wurde bestimmt, Bischöfe müssen in die Kirche gehen am Sonntag. Das war bis dahin nicht der Fall. Dann auf dem Konzil von Aragon durften keine Richter mehr arbeiten am Sonntag. Das war dann 518. Dann wurde nochmal am Ende des 6. Jahrhunderts die Einhaltung des Sonntags gefordert. Das wird ja nicht beschlossen, wenn es nicht Probleme gibt. Viele Christen haben bis dahin immer den Sonntag noch nicht feiern wollen. Es gab dann ein Jahr später auf der Synode von Narbonne die Geldstrafe für Adlige und Schläge für Knechte bei Sonntagsentweihung. Und um die gleiche Zeit muss Gregor von Tours immer noch Wundergeschichten erzählen, um die Leute davon zu überzeugen, dass doch der Sonntag der wahre Tag ist und nicht der Samstag. Weiter geht es hier, die Strafen werden verschärft, 654, und dann hat man sogar den Juden die Sabbatfeier verboten, da wurde es wirklich wüst in Toledo im 7. Jahrhundert. Dann die Konstitution der Westsachsen, Sonntagsarbeit wird bestraft, dann das Fernbleiben von der Messe am Sonntag wird bestraft, das Ende des 7. Jahrhunderts. Dann wird hier, 8. Jahrhundert, auf der Synode von Canterbury wird angemahnt, bitte heiligt doch den Sonntag. Das hatte sich immer noch nicht durchgesetzt an vielen Stellen. Sonntagsbrecher müssen versklavt werden oder dürfen versklavt werden. Man darf nicht mehr heiraten am Sonntag. Das ist jetzt schon weit ins Mittelalter hinein. Der Sonntag war keine Sache, die sich so leicht durchgesetzt hat. Dann hat man sogar versucht, den Sonntag so richtig weit zu definieren. Von Samstagabend bis Sonntagabend erst einmal definiert. Und dann hat man hier wieder den Sonntag gefordert. Dann hat man gesagt hier, wer den Sonntag bricht, der wird von Gott bestraft durch Blitze. Das war auf der Synode von Paris. Und auf der Synode von Rom hat man dann wiederum die praktische Sonntagsheiligung durchgesetzt. Und das ist fast im Jahre 900. Auf der Synode von Freiburg heißt es, Gott wird zornig, wenn am Sonntag nicht gebetet wird. Man musste die Leute immer wieder dazu anregen. Dann hat man den Sonntag weitergefasst hier von Samstag 15 Uhr bis Montagmorgen, damit es auf jeden Fall kein Problem gibt. Und wir können das. Interessant hier, Petrus Damiani behauptet im 11. Jahrhundert, jeden Sonntag seien Seelen im Fegefeuer von den Qualen befreit. Man hat dann irgendwann versucht, den Sabbat so richtig mies zu machen. Man hat dann das Fleisch am Samstagessen verboten. Papst Gregor VII. Am Samstag soll Maria angebetet werden, quasi als Ersatz, die Synode von Clermont. Und dann im Jahre 1200 kommt ein Priester aus der Normandie nach England und predigt gegen die Sonntagsentweihung. Ihm wird widersprochen. Da gibt es bis ins hohe Mittelalter Leute, die nicht von der Sonntagsheiligung überzeugt sind. Die Kirche hat Mühe, ihre neue Lehre richtig durchzusetzen. Also kommt der Priester ein Jahr wieder. Er hat nämlich gut recherchiert. Er hat nämlich herausgefunden, dass in Jerusalem ein Dokument vom Himmel gefallen ist, in dem Gott angeblich das Halten des Sonntags gefordert. Und leider haben die Leute das akzeptiert als Beweis. Naja, aber es gab immer Leute, die sich nicht haben irritieren lassen. Unter ihnen zum Beispiel die Waldenser in den Westalben. Einige von ihnen zumindest haben auch den Sabbat gehalten durch die Jahrhunderte. Viele von ihnen sind verbrannt worden. Die äthiopische Kirche hat bis nach dem Mittelalter, bis in die Neuzeit hinein, den Sabbat gehalten und den Samstag als Ruhetag gehabt. Als Luther kam mit seiner Reformation, hatte die Kirche ja ein wirklich großes Problem. Luther predigte so überzeugend von dem Sola Scriptura. Es muss allein auf der Schrift basieren und eine kirchliche Tradition nach der anderen fiel, wie Dominosteine. Bing, 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 bing. Und jetzt war die Frage für die katholische Kirche, wie können wir das aufhalten? Wenn das so weitergeht, haben wir bald niemanden mehr, der uns glaubt. Sie mussten irgendwo einen Hebel finden, um die Reformation einzugrenzen. Und auf dem Konzil von Trient fanden sie die perfekte Argumentation. Die Autorität der Kirche kann nicht an die Autorität der Schrift gebunden sein, denn die Kirche hat den Sabbat in den Sonntag geändert. Nicht durch ein Gebot Christi, sondern aufgrund der eigenen Autorität. Damit sagten sie den Protestanten, ihr Lieben, ihr Protestanten beruft euch immer auf Sola Scriptura. Bitteschön, wo ist die Sonntagsheiligung? Wenn ihr wirklich Sola Scriptura machen wollt, müsst ihr den Samstag halten. Da ihr aber alle den Sonntag haltet, nämlich Luther und Zwingli, und die haben alle Sonntag gehalten, widersprecht euch selbst. Ihr haltet euer eigenes Prinzip nicht durch. Ihr macht eigentlich das, was wir vorgegeben haben. Und das hat der Reformation am Ende dann ziemlich den Wind aus den Segeln genommen. Zum Schluss, die Herrschaftsperiode dieses Kirchenstaates. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In der Offenbarung finden wir denselben Abschnitt oder dieselbe Formulierung, parallel zu der Formulierung 1260 Tage. Und wir wissen schon, in der biblischen Prophetie ist ein Tag ein Symbol für ein Jahr. 1260 Jahre. Siebenmal kommt dieser Abschnitt vor, diese Zeitperiode. Mal wird sie 3,5 Zeiten genannt, mal 1062 Tage, mal 42 Monate. Das Wort Zeit ist eigentlich das Wort für Jahr, nicht wahr? Also 42 Monate sind 3,5 Jahre, sind im jüdischen Kalendersystem 1062 Tage entsprechend 1260 Jahren. Weiß jemand noch, wann war das Jahr, wo das dritte Horn ausgerissen worden ist? Das war das Jahr 538, interessanterweise dasselbe Jahr, wo es das erste kirchliche Sonntagsgesetz gab. Nun, wenn man auf das Jahr 538 noch 1260 Jahre dazu addiert, das ist jetzt nicht so schwer, ein bisschen Mathematik, am Ende des Abends. 538 plus 1260 ergibt was? 1798. Aber was geschah dort? 1798 ist natürlich berühmt, weil dort die alte Schweiz unterging, nicht wahr? Untergang der Republik Bern und die ganzen Schweizer Kantone wurden in die Helvetische Republik eingefasst, weil die Franzosen alles einnahmen. Nein, das ist nicht das eigentliche Ereignis. Sondern es war die Zeit der Französischen Revolution. Es war die Zeit, als die Armeen Napoleons sich durch ganz Europa arbeiteten. Und es war die Zeit, als das französische Direktorium noch vor der Machtergreifung Napoleons den Entschluss fasste, wir wollen den Kirchenstaat auflösen. Jetzt kommt eine total faszinierende Geschichte. Napoleon erhielt den Auftrag vom französischen Direktorium, den Papst gefangen zu nehmen. Weiß jemand, in welchem Jahr? 1797. Im Jahr 1797 erhält Napoleon den Auftrag, nimm den Papst gefangen. Und ich stelle mir vor, wie im Himmel wahrscheinlich die Engel gedacht haben, nein, zu früh, bitte jetzt noch nicht. Napoleon geht nach Italien und aus Gründen, die kein Historiker so richtig versteht, nimmt er den Papst nicht gefangen. Er lässt den quasi laufen. Er schließt einen Friedensvertrag mit dem Papst. Das französische Direktorium ist etwas angesäuert. Und meine Güte, was soll das denn? Na ja, okay. Das Papsttum hat aber die Chance nicht genutzt. Kaum waren die Franzosen wieder weg, haben sich wieder schlecht benommen und haben die französischen Botschafter getötet und alles Mögliche. Jetzt hat das Direktorium in Frankreich gesagt, Schluss mit lustig. Wir holen uns den Papst, aber Napoleon können wir nicht nehmen. Ja, der hat versagt. So hat man am 1. Januar 1798, im richtigen Jahr, am ersten Tag des Jahres, den Befehl gegeben an einen anderen General, der zwar nicht ganz so berühmt war, aber der seine Aufgabe richtig gemacht hat, nämlich General Berthier. Der lag gerade mit seiner Armee vor Mailand, in Mailand, und der hat sich auf den Weg gemacht von Mailand nach Rom, kam dort dann im Mitte Februar an. Der Papst zu jener Zeit war gerade Pius VI., der war 83 Jahre alt und feierte gerade sein 23-jähriges Thronjubiläum. Große Feierlichkeit, nicht wahr? Alles ganz pompös. Und jetzt standen die Franzosen draußen vor der Stadt und haben erst einmal gewartet und gehofft, dass die ganzen Römer vor Begeisterung zu den Franzosen überlaufen. Haben sie gewartet und gewartet und gewartet. Es kam ein Mann. Da haben sie gedacht, okay, jetzt müssen wir doch rein. Sind mit Gewalt nach Rom einmarschiert und haben dann dem Papst einen Besuch abgestattet, haben etwas unfreundlich sich Eintritt verschafft zur Thronfeier, zur Thronjubiläumsfeier, haben da angeklopft und die Türen eingeschlagen und haben den Papst gesagt, ja, bist du Papst Pius VI., du bist jetzt gefangen. Ja. Haben den, hier sieht man noch ein etwas stilisiertes Bild davon, haben ihn gefangen genommen, ihn eingekerkert, haben ihm all seine Besitztümer genommen, hat den gesamten Kirchenstaat geplündert und hat den Kirchenstaat als Institution aufgelöst. Nicht 1797, nicht 1799, sondern exakt 1260 Jahre, nachdem die Ostgoten die Belagerung von Rom aufgegeben hatten. 1798, hier sieht man noch den Originalbefehl von General Berthier aus dem 15. Februar. Dort sagt er, jede temporäre, also weltliche Autorität des Papstes ist unterdrückt und er wird hinfort keinerlei Funktion mehr ausüben. Die Welt glaubte im Jahre 1798, als die Nachrichten davon berichteten, also nicht CNN am selben Abend, sondern die Londoner Zeitungen 3 Monate später oder 2 Wochen später oder so, die Welt glaubte, es würde nie wieder einen Papst geben. Und die Welt glaubte, zu Recht, dass sich auf eine erstaunliche Art und Weise Prophetie erfüllt hatte. Hier sieht man noch so Traktate, hier zum Beispiel von Edward King, 1798, wo er hier beschreibt und sagt, nicht wahr, wir haben Grund anzunehmen, dass die 1260 Jahre vollendet sind. Jahre 1798. Das muss ja spannend gewesen sein. Er sieht das mit seinen eigenen Augen und sagt, Daniel hat sich erfüllt vor unseren eigenen Augen. Nun, die Frage ist, warum gibt es dann immer noch ein Papsttum? Wenn Sie das interessiert, dann müssen Sie unbedingt unter allen Umständen nächste Woche Samstag zur Nachfolgeveranstaltung in die Gemeinde Romanshorn, in die Adventgemeinde kommen, wo wir als Nachfolgevortrag das Thema haben werden, Gott segne Amerika. Und wir dann besprechen werden, was aus diesem Papsttum geworden ist, was die biblische Prophetie weitersagt über dieses kleine Horn und welche Rolle Amerika da noch dann zu spielen hat. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gesehen, dass manches, was die Christenheit für gute biblische Lehre hält, in Wirklichkeit nicht nur nicht biblisch ist, sondern tatsächlich wie ein trojanisches Pferd in die Christenheit hineingekommen ist. Die biblische Prophetie zeigt uns präzise und genau, dass dieser römische Kirchenstaat mit seinen Machenschaften nicht für Gott, sondern gegen Gott gearbeitet hat. Es war der römische Kirchenstaat, der mit seinen Instrumenten versucht hat, den Sonntag in die Welt zu bringen. Die Frage heute Abend ist ganz praktisch. Möchten Sie dem wahren Christus folgen? Möchten Sie der Wahrheit folgen, wie es die Bibel sagt? Möchten Sie die Herausforderungen des Konzils von Trient annehmen und wirklich zu sola scriptura stehen? Liebe Freunde, ich denke, was deutlich geworden ist, ist, dass Wahrheit zählt. Und ich glaube, wir alle, wenn wir Jesus wirklich lieben, sollten die Herausforderung annehmen, zu überprüfen, ob das, was wir glauben und tun, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Gott ist nicht böse auf uns, wenn wir Dinge bisher anders gemacht haben und wir jetzt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Bibel sagt, Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit. Aber es ist eine gefährliche Sache, gegen das Licht zu rebellieren. Es ist eine gefährliche Sache, die eigenen Wünsche, die eigenen Ideen, vielleicht die eigene Bequemlichkeit über das klare Wort Gottes zu stellen. Der Satan verführt uns nicht dadurch, dass wir von ihm gesagt bekommen, ich bin der Satan, ich will dich verführen. Der Satan verwendet trojanische Pferde in unserem persönlichen Leben und auch in der Kirchengeschichte. Und heute Abend stehen wir vor der Frage, wollen wir Jesus folgen? Keinem Antichristen, keinem Sohn des Verderbens, der Jesus einen Kuss gibt, um ihn dann zu verraten. Sondern wollen wir dem Jesus folgen, der in seinem Wort vom Anfang bis zum Ende, vom siebten Tag Sabbat spricht. Wer von uns möchte heute die Entscheidung fällen, ich möchte Jesus folgen, in dem, was er mir in seinem Wort zeigt. Ist das unser Wunsch? Gott sei gelobt. Wir wollen noch gemeinsam beten und ich lade Sie ein dazu, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du durch dein Wort erneut heute zu uns gesprochen hast und dass wir erkennen können, dass biblische Prophetie auf eine unglaublich präzise Art und Weise zeigt, was in der Geschichte passieren würde und was das mit unserem persönlichen Glauben zu tun hat. Und Herr, du zeigst mit dem Finger auf den Kirchenstaat nicht deswegen durch die Prophetie, weil der Kirchenstaat böser gewesen ist als andere Mächte, nein, sondern weil er so sich kirchlich gibt und so eine biblische Aura um sich herum verbreitet, so schwer zu identifizieren ist als eine Gefahr für den Glauben und die Lehre. Wir danken dir, dass wir das prophetische Wort haben, dass wir ein Licht in unser Herzen scheint. Aber was nützt all das Wissen über Daten und Geschichte, wenn wir dein Gesetz durch deinen Heiligen Geist nicht in unser Herz schreiben lassen? Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dass wir selbst in unserem Leben durch die Verbindung mit dir ein Zeugnis dafür sind, welche Kraft im wahren Evangelium steckt und wie sehr auch die Liebe zu deinem Gesetz uns verändern kann in liebenswerte, freundliche Menschen. So bitten wir dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst und danken dir im Namen Jesu. Amen.